ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Unter 27 Grad befindet sich unser Körper noch im Wohlfühlbereich, heißt es. Doch was passiert, wenn es wärmer wird? Das versuchen wir jetzt mal zu klären in SWR 1 Leute mit dem Mediziner Clemens Becker. Wie reagiert der menschliche Körper auf die Hitze? Oder war die 27 Grad Angabe schon falsch von mir?
Nein, sicherlich nicht falsch. Also es gibt eine kritische Grenze, sicherlich bei 30 Grad, Innentemperaturen vor allem, oder wenn man draußen ist, eben entsprechend auch, wo es eben dann für viele Menschen eine steigende Belastung ist. Und dann gibt es so im Bereich jetzt natürlich, wenn man dann 36, 37 Grad eben im Außenumfeld hat, nochmal andere Reaktionen des Körpers. Also grundsätzlich ist es so, dass egal, ob wir ruhig auf dem Stuhl sitzen oder in Bewegung sind, der Körper immer Wärme produziert. Es gibt ein Gleichgewicht, in dem wir uns befinden, das meistens eben so zwischen 36,5 und 37,5 Grad eben gehalten wird. Und dafür ist die Wärmeproduktion für unseren ganzen Stoffwechsel wichtig. Und was jetzt passiert, ist, wenn von außen sehr stark eben thermische Energie hinzugeführt wird, also Hitze, ist, dass unter anderem das Herzzeitvolumen gesteigert werden muss. Das Herz muss mehr arbeiten. Die Blutgefäße der Haut werden verstärkt durchblutet. Und das kann dann schnell 20, 30, 40% eben auch mehr werden. Und bei Temperaturen, die dann eben zum Beispiel, wie wir es Ende Juni hatten, kann das bedeuten eben, dass dann tatsächlich umgesteuert wird und die inneren Organe wie die Leber, die Niere, andere Organe, das Gehirn weniger durchblutet werden und mehr Blut zur Haut transportiert wird. Und das bedeutet dann, dass für Menschen, die eben gewisse Einschränkungen haben, daraus Probleme resultieren können. Das andere, was man unbedingt beachten sollte, ist eben, dass wenn man Wärme an die Haut abtransportiert, wird das ja mit dem Ziel gemacht, dass eben wir auch schwitzen. Mhm. Unter extremen Bedingungen kann das so sein, dass bis zu einem Liter Schweiß pro Stunde produziert wird. Und wenn jemand zum Beispiel beim Sport oder bei schwerer körperlicher Arbeit eben sehr starker Hitze exponiert ist, kann das bedeuten, dass jemand 5, 6, 7 Liter Wasser zusätzlich am Tag zu sich nehmen muss, um das auszugleichen.
Wenn Sie gerade sagen, wir brauchen dann halt, es geht mehr Blut in die Haut, in den Hautbereich im Vergleich zu einem normal temperierten Tag. Wie viel ist das denn dann mehr?
Das sind, also je nach Temperatur natürlich, also nach Außentemperatur können das sehr leicht 20, 30% eben auch mehr sein. Und wenn dann jemand eben möglicherweise eine beginnende Herzschwäche hat, kann das unter solchen Bedingungen dazu führen, dass das Herz das eben nicht mehr schafft.
Trotzdem kann man es ja nicht pauschal sagen für alle. Jeder geht irgendwie mit Hitze anders um. Woran liegt das, dass die zum Beispiel ja sagen, 30 Grad mache ich noch locker mit, auch ein bisschen drüber, und ich das Gefühl habe, irgendwie bei 28 Grad funktioniert mein Körper schon nicht mehr auf 100%.
Gut, ein Teil davon ist kulturelle Adaptation. Also zum Beispiel, wir haben das Glück, eine Sauna zu haben. Insofern ist das, wenn man regelmäßig in die Sauna geht, so eine Art Training, dass man eben auch mit wärmeren Temperaturen besser umgehen kann. Teilweise sind das genetische Faktoren. Also Menschen, die zum Beispiel jetzt in Südeuropa leben, haben sicherlich eine andere Wärmeempfindung auch als wir, die wir nördlich der Alpen leben. Also genetische Faktoren, aber auch Anpassung, Training spielen da eine wichtige Rolle.
Woran merke ich es, dass meinem Körper zu heiß ist, wenn ich meinen Körper vielleicht nicht richtig lesen kann? Also dann spricht man ganz schnell von körperlichen Hitzeschäden. Das klingt immer so sehr formell. Was sind denn erste Anzeichen dafür?
Erste Anzeichen sind, dass der Blutdruck sinkt. Das zweite ist, dass die Herzfrequenz steigt. Also zum Beispiel die Herzfrequenz auf über 100 Schläge pro Minute ansteigt oder der Blutdruck zum Beispiel unter 100 Millimeter Hg systolisch absinken würde. Und ein absolutes Warnzeichen wäre, wenn dann die Körpertemperatur ansteigt, also zum Beispiel auf 38 Grad, 39 Grad. Das sind absolute Warnsignale, die man wirklich dann extrem ernst nehmen muss.
Und dann haben wir eine Erschöpfung, die wir feststellen, ein Kollaps, Hitzschlag, Sonnenstich, Hitzekrämpfe. Sind das Dinge, die ich alle noch alleine in den Griff bekommen kann? Ab welchem Punkt sollte ich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen?
Das ist tatsächlich was, was in der Kommunikation, auch der öffentlichen Medien, denke ich, zu kurz kommt. Also für mich sind absolute Warnsignale, wenn jemand Fieber bei Hitze entwickelt, also über 38 Grad, da sollte man unbedingt dann eben den Hausarzt oder jemand medizinischem Sachverstand eben verständigen. Das andere wäre, wenn unter Hitze eben die Herzfrequenz über 100 ansteigt, heißt das in der Regel, dass zu wenig Wasser im Körper vorhanden sind, oder wenn der Blutdruck unter 100 Millimeter absinkt. Das sind die drei Dinge, die ich jedem Laien in solchen solchen Situationen auch raten würde, das immer wieder zu kontrollieren. Und wenn da was nicht stimmt, dann ist es sozusagen eine gelbe Flagge und dann sollte man eben von außen Rat holen.
Wir dürfen zu Recht behaupten, Deutschland hat das Stoßlüften erfunden. Und damit kommen wir jetzt zu den Dingen, die jeder von uns daheim tun kann. Und da schon gleich die Frage, gehört das Lüften schon dazu? Manche sagen auch, den Raum total verdunkeln bis abends.
Ich denke, es ist natürlich je nachdem, wo man wohnt. Wenn man in der Innenstadt wohnt und im Erdgeschoss, dann wird man nicht die ganze Nacht die Fenster aufmachen. Aber es ist natürlich so, dass meistens, also in dieser ganz heißen Zeit im Juni, dass es gut war, wenn man eben abends für ein paar Stunden dann die Fenster aufgemacht hat und das dann eben morgens ab vielleicht 7 oder 8 die Fenster dann eben wieder schließt. Verschattung ist natürlich ein wichtiges Thema und eine wichtige Möglichkeit, eben je nachdem, wie groß die Fensterflächen sind. Also manche haben ja sehr große Fenster. Insofern ist das sicherlich ein Thema, was man auf jeden Fall auch mit bedenken sollte. Das sind so die, ich sag mal, die Common-Sense-Geschichten halt. Also was der gesunde Menschenverstand auf jeden Fall empfehlen würde.
Ja. Sie sagen auch, vor der nächsten Hitzephase, und die kommt in den nächsten Tagen, wäre es ganz sinnvoll, sich vorher mal auf die Waage zu stellen. Warum?
Also absolut. In dem Moment, wo man unter Hitze eben anfängt, sehr viel Flüssigkeit zu verlieren, also zum Beispiel 1 oder 2 Liter, dann ist das fürs Gehirn und die anderen Organe wirklich problematisch. Und da macht es absolut Sinn, dass, wenn ich weiß, morgen wird es 8 oder 39 Grad, dass ich eben jetzt mein Gewicht heute zum Beispiel messe, um dann zu sehen, ob sich das verändert. In der Regel ist es so, dass man dann 1,5 bis 2 Liter Wasser ja ohnehin trinken sollte oder andere Flüssigkeiten und das dann etwas steigert. Aber man sollte das nicht im Blindflug machen, sondern über das Körpergewicht kontrollieren.
Und dann weiß ich so in etwa auch, was hat der Körper abgegeben, was muss ich wieder draufpacken.
Ganz genau.
Ich habe noch gelesen, also es tauchen ja überall Tipps auf, was ich tun könnte oder sollte. Fußbäder seien in diesen Tagen besonders wohltuend. Wäre das auch eine Empfehlung Ihrerseits?
Ja, das ist wohltuend allemal. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten oder Raumvernebler oder manchmal auch ein Ventilator kann ja helfen. Das sind Dinge, die jetzt fürs subjektive Wohlbefinden auf jeden Fall gut sind. Aber ich sag mal, wenn es spitze auf Knopf kommt, reicht das nicht aus halt.
Und Sie haben den Ventilator schon angesprochen. Da sagen einige, der wäre sinnvoller, als wenn ich mir das ganz große Kühlgerät reinpacke, wo dann halt der Schlauch wieder ans Fenster gepackt werden muss. Und wenn das nicht richtig abgedichtet ist, bringt es dann auch wenig. Haben Sie da für sich eine Lösung gefunden, wie Sie es zu Hause handhaben?
Na, wir haben es zu Hause sehr einfach. Wir haben vor 5 Jahren das Haus renoviert und haben eben mit einer Wärmepumpe die Möglichkeit, eben auch über eine Fußbodenheizung den Raum zu kühlen. Also insofern haben wir 45 Grad und haben das Problem für die nächsten 50 Jahre gelöst damit. Aber das hat natürlich nicht jeder. Also wenn man zu Hause zum Beispiel im 4. Stock unterm Dach wohnt, eben, dann wird es in der Regel so sein, dass man eben unter solchen Bedingungen eine sogenannte Split-Anlage braucht. Das heißt, dass ein Gerät innen und außen dann ist. Die Geräte, die alleine im Zimmer sind, sind meistens sehr laut und brauchen enorm viel Strom. Das ist für manche Menschen durchaus ein Thema. Also da muss man eben für nächstes Jahr nachdenken, wie man das Problem löst. Also für manche würde ich das empfehlen, vor allem wenn die Rauminnentemperaturen 30 Grad und mehr sind, ist das keine Komfortfrage, sondern dann geht es eben tatsächlich kühler Kopf, eben egal, ob man Homeoffice macht oder eben gesundheitliche Probleme hat, muss man dann eben gucken, dass man die Temperaturen so auf 25 Grad runterkriegt.
Aber wenn jetzt jeder so eine Kiste am Fenster hängen hat, ich glaube, in Amerika ist es sehr populär, in Südeuropa auch, dann machen wir ja auch die Städte wieder wärmer.
Gut, das ist tatsächlich so halt, dass wir, wenn man so will, diese Techniken jetzt als eine Brückentechnologie brauchen, so wie wir die Häuser anders kühlen. Also zum Beispiel in der Heizungsdebatte ist ja das Thema Kühlung in den letzten Jahren komplett vergessen worden. Ich denke, bei Renovierungen, bei Neubauten muss man unbedingt darauf achten, dass man eben Gebäude eben sowohl heizen als eben auch kühlen kann. Das ist sozusagen die Zukunftsperspektive. Aber wenn jemand chronische Erkrankungen, viele andere Dinge, andere Probleme hat, dann muss man einfach sagen, ab 30 Grad wird es wirklich gefährlich halt.
Sie sitzen mir gegenüber, haben ein leichtes Baumwollhemd an und ein T-Shirt drunter. Wenn wir zur Kleidung kommen, da gibt es ja dann auch Tipps, irgendwo habe ich auch gelesen, habe ich aber auch noch nie ausprobiert, dass ich das T-Shirt, bevor ich es anziehe, eine halbe Stunde in den Gefrierschrank legen sollte. Kann mir das tatsächlich helfen? Über den Tag verteilt er wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, über den Tag nicht, aber es gibt tatsächlich Kühlwesten oder man kann das machen, das hilft dann vielleicht für eine halbe Stunde halt, ja. Aber für bestimmte Arbeiten zum Beispiel, denken Sie an die ambulante Krankenpflege oder an Menschen, die immer wieder für eine bestimmte Zeit körperlich schwer arbeiten müssen, können Kühlwesten durchaus eine Möglichkeit darstellen. Also die Berufsgenossenschaft im Gesundheitswesen hat 8 solcher Kühlsysteme getestet. Das kann man auf der Webseite sich angucken und dann überlegen, was einem hilft. Also für bestimmte Berufe ist das ausgesprochen sinnvoll. Ja.
Es wären Leute Gast. Clemens Becker leitet als Mediziner die Abteilung Digitale Geriatrie am Universitätsklinikum Heidelberg, ist also ein ausgewiesener Experte in Sachen Altersmedizin. Wenn wir beim Thema Hitze bleiben, was ändert sich in meinem Körper über die Jahre im Umgang mit Hitze? Werde ich sensibler?
Also ein großes Thema ist, dass wenn wir älter werden, halt vor allem Menschen ab 75 oder 80 eben, wir nennen das Frailty, also dass man vulnerabler wird, egal ob das thermische Belastung oder mechanische oder andere Belastungen sind, dass man nicht so viel Pufferkapazität eben mehr wie früher hat. Und das heißt also, dass alle Störreize, die von außen, und Hitze wäre eben ein Beispiel dafür, eben nicht mehr so gut vom Körper verarbeitet werden können. Und das bedeutet schon, dass man sich anders darauf vorbereiten muss. Also jetzt zum Beispiel im Juni sind mehr als 5000 Menschen eben durch die Hitze gestorben und mehr als 80% davon waren ältere Menschen. Aber das sind eben nicht nur Pflegeheimbewohner, sondern viele Menschen, die eben auch zu Hause leben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man beachten sollte.
Wir hatten es eben schon vom Trinken. Bei älteren Menschen gibt es da dann auch oft, dass dieses Durstgefühl nachlässt. Ist das dann zum Beispiel so ein Punkt, der das Ganze so gefährlich macht? Wäre es dann ratsam, ein Trinkprotokoll zu erstellen?
Das kann ein Weg sein. Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch ungefähr unter Normalbedingungen etwa so 1,5 Liter Flüssigkeit braucht. Die Frage ist immer, wie viel Flüssigkeit nehme ich auch über die Nahrung zu mir? Also wenn ich zum Beispiel Melonen oder eine Gurke esse, dann ist das natürlich ganz anders. Und dann ist es so, dass bei der quasi Verstoffwechslung von Kohlenhydraten auch im Körper selber Wasser entsteht. Solange ich gut esse, kriege ich ungefähr 1 Liter Wasser über die Nahrung und kann das Ganze dann eben mit Getränken ergänzen und habe dann einen ausreichenden Wasserhaushalt, um eben entsprechend die Giftstoffe und andere Dinge zu eliminieren oder was ich eben über das Schwitzen dann eben auch verliere. Das ist so ein Teil davon. Die anderen Teile sind aber eben, dass viele ältere Menschen zum Beispiel Bluthochdruck haben, Herzprobleme, Diabetes, andere Dinge. Und das muss natürlich dann eben auch mitbedacht werden. Und ein riesiges Thema ist das Thema Medikamente, weil es viele Medikamente gibt, die zum Beispiel das Schwitzen komplett eben blockieren. Und wenn man nicht mehr schwitzen kann, dann kann es eben zu so einem Wärme, einem Hitzestau im Körper kommen und das ist ultra gefährlich.
Auf Medikamenteneinnahme an heißen Tagen schauen wir gleich auch noch, genauso wie auf den Umgang mit Hitze bei chronischen Erkrankungen. Aber wie sieht es eigentlich, wenn wir bei älteren Menschen bleiben, bei dementen Menschen aus? Da haben wir auch wieder den Fakt, dass man vielleicht nicht zum Ausdruck bringt, dass man Durst hat, Gefahren anders einschätzt und Beschwerden nicht mitteilen kann. Das macht es dann besonders anspruchsvoll.
Absolut. Also das eine ist natürlich, dass Menschen, die zum Beispiel alleine leben und vielleicht eine beginnende Demenzerkrankung haben eben und die Kinder wohnen vielleicht irgendwo in Hamburg oder sonst wo oder sind im Urlaub. Also dass man da auf jeden Fall eben vorsorgend planen muss, wie man das eben abfängt. Und dann gibt es natürlich, das eine ist, dass das Gehirn ein sehr empfindliches Organ ist, genau wie alle andere Organe, und das Gehirn dann eben schneller möglicherweise eben auch in die Knie geht. Also diese Menschen sind besonders häufig von solchen Problemen betroffen und die Durstempfindung ist das eine, aber da kommen viele andere Sachen noch dazu.
Und mir wurde noch eine Frage zugereicht. Ich könnte sagen, ich frage für eine Freundin, was ist eigentlich bei Frauen in den Wechseljahren, wenn Hitzewallungen eh schon zum Alltag gehören, wenn dann auch noch der Körper Sommerhitze ausgesetzt wird, gilt es da noch irgendwas Besonderes zu beachten?
Das muss ich beim nächsten Mal beantworten. Da habe ich noch nicht ausreichend drüber nachgedacht halt.
Wir sind beim Thema Hitze und wollen jetzt mal auf Vorerkrankungen eingehen. Herz, Kreislauf, Nierenprobleme, wenn es um Hitze geht, was ist diesen Menschen zu empfehlen?
Ja gut, es ist abhängig davon, was tatsächlich das Problem ist. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es so, dass das Problem ist, dass eben ab 30 Grad eben das Herz deutlich mehr arbeiten muss und da potenziell eben tatsächlich auch Leistungsgrenzen erreicht werden. Und wenn jemand eben eine Herzerkrankung hat, sollte er zum Beispiel in dieser Zeit eben mit körperlicher Aktivität, eben zum Beispiel Herzsport und solchen Sachen sehr umsichtig vorgehen und dann lieber ein paar Tage pausieren. Also das ist anders als bei jemand, der eben, was weiß ich, vielleicht mit 20 eben als Leistungssportler unterwegs ist. Also da ist wirklich Schonung für diese Tage eben bei diesen Personen angesagt. Und das andere ist, dass bei diesen Patienten unbedingt eben geguckt werden sollte, ob man die Medikamente potenziell eben reduziert oder möglicherweise sogar pausiert. Aber das muss man natürlich mit dem zuständigen Arzt absprechen und sollte das nicht alleine machen.
Die Medikamenteneinnahme an heißen Tagen hatten Sie eben schon mal angesprochen. Da geht es ja dann auch um Dinge wie Blutverdünner, Entwässerungstabletten, die ja dann eine gravierende Wirkung, gravierendere Wirkung haben könnten an heißen Tagen, oder?
Absolut. Also die Aussage ist ganz klar, die jeder, der ein oder mehrere Medikamente chronisch einnimmt, sollte wissen, ob diese Medikamente bei Hitze angepasst werden müssen. Punkt. Und wir hatten mal vor einigen Jahren das Ziel, dass es eine sogenannte Klimavisite gibt, halt, dass eben im Frühling, im zweiten Quartal, zum Beispiel im Mai mal geguckt wird und man das mit dem zuständigen Arzt dann eben auch durchspricht. Aber leider funktioniert das nicht halt. Das ist wirklich ein Riesenthema. Vor 2 Wochen hat eine Kollegin von Ihnen beim Bundesamt für Arzneimittelsicherheit angefragt, ob nicht in jedem Beipackzettel dieses Thema Hitze aufgenommen werden soll. Die Auskunft des Bundesamtes war, braucht man nicht. Das ist kompletter Unsinn. Halt, es gibt viele, viele Medikamente, die angepasst werden müssen. Es gibt manche Sachen, die pausiert werden müssen. Das sollte jeder mit seinem Arzt ansprechen, rechtzeitig. Und wenn der Arzt möglicherweise in Urlaub ist, zumindest mal in die Apotheke gehen. Es gibt Medikamente, wo man das als Laie nicht wissen kann, wie potenziell gefährlich das ist. Also zum Beispiel gibt es Medikamente bei Harninkontinenz, wo man nicht mehr schwitzen kann, durch die sogenannte Anticholinergen-Nebenwirkung. Es gibt Opiat-Schmerzpflaster halt, wenn die bei großer Hitze aufgebracht werden, können die 4- oder 8-fache Dosis verabfolgt werden. Da kann man an einer Überdosierung eben dieses Medikamentes potenziell sterben. Wenn jemand insulinspritzender Diabetiker ist, dann ist es so, dass das Insulin häufig dann schneller anflutet und im schlimmsten Fall eine Hypoglykämie auftreten kann. Also da würde ich jeden Patienten, aber auch jeden Arzt vor allem auffordern, das in Ruhe durchzusprechen. Und wenn die Temperaturen draußen 35 Grad und mehr sind, dann muss das bedacht werden und viele Dinge müssen angepasst werden. Das gehört einfach dazu. Das ist unsere Pflicht als Ärzte, das durchzugehen. Letzte Info dazu. Vor 2 Wochen ist eine neue Liste dazu, die sogenannte Kalor-Liste, eben veröffentlicht worden von der Universitätsklinik Köln. Da ist der allerneueste Stand eben, was man dazu wissen sollte, eben unmittelbar zugänglich. Das kann jeder Arzt, jeder Apotheker und gegebenenfalls auch jeder Laie mal angucken, ob da möglicherweise problematische Sachen dabei sind.
Weil das, was Sie gerade angesprochen haben, Menschen, die mit Diabetes leben, dass Insulin bei ab 30 Grad, glaube ich, an Wirkung dann verliert, das war mir so vorher gar nicht klar.
Gewinnt.
Gewinnt, genau. Das ist dann
wird schneller angeflutet und damit geht der Zucker möglicherweise zu stark nach unten. Halt dann.
COPD-Patientinnen und Patienten habe ich mir noch angesprochen. Also diejenigen, die mit Lungenproblemen, mit Atemschwierigkeiten sonst schon leben, an Hitzetagen auch ein bisschen stressiger das Ganze.
Es gibt 2 Sachen. Also oft ist die Hitze ja auch mit vermehrt Staubbelastung und Luftverschmutzung verbunden. Das ist das eine, was für diese Lungenpatienten ein großes Problem dann potenziell eben darstellt. Und das andere ist natürlich immer dann, wenn der Körper mehr arbeiten muss, also das Herzzeitvolumen ansteigt, heißt das eben auch, dass der Sauerstoffbedarf ansteigt. Und dadurch werden eben nicht nur Herzpatienten, sondern eben auch Lungenpatienten dann eben entsprechend möglicherweise eben gesundheitsgefährdet halt. Bei den Nierenerkrankungen ist es so halt, dass die Niere, wenn sie schlechter durchblutet wird, potenziell eben schlechter arbeitet. Und da ist eben der Flüssigkeitshaushalt und die kontrollierte Flüssigkeitsaufnahme besonders wichtig, dass man das unter Kontrolle des Körpergewichts eben dann auch steuert und nicht möglicherweise sonst in ein Nierenversagen reinrutschen kann.
Wenn man sich umschaut, es gibt eine Menge Hitzeaktionspläne hier bei uns in Baden-Württemberg, in Deutschland. Viele Einrichtungen oder Organisationen haben was aufgestellt, was an heißen Tagen passieren sollte. Das klingt erstmal so, als wären wir richtig gut aufgestellt.
Na gut, der Plan ist das eine, würde Bert Brecht sagen, aber das heißt natürlich noch nicht, dass der Plan tatsächlich auch umgesetzt wird. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Es gab gestern zum Beispiel eine große Sitzung hier in Stuttgart, wo die gewählten Vertreter eben den Leiter des Gesundheitsamts und andere Vertreter angehört haben. Und da muss man schon sagen, also dass in den großen Städten Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, jetzt hier in Stuttgart natürlich, also dass da viel passiert ist, auch in den letzten 12 Monaten. Und auch, dass dieses Thema extreme Hitze jetzt wirklich angekommen ist. Also insofern sind wir auf dem richtigen Weg. Aber es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die noch nicht umgesetzt wurden. Und da gibt es noch viel zu tun.
Was könnten Sie da zum Beispiel so nennen?
Also an allererster Stelle ist es so, dass das, was wir erlebt haben, jetzt im Juni ja anders war, als was wir in den letzten 10 Jahren davor erlebt haben. Also dass wir jetzt tatsächlich Temperaturen haben, die in den Wohnungen zum Teil 35 Grad und mehr bedeutet haben. Es gab Krankenhäuser, wo die Krankenzimmer mehr als 35 Grad hatten. In den Einrichtungen der Altenpflege ist sowas aufgetreten. Und was uns auf jeden Fall fehlt, ist, dass wir nennen das ein Krisen- oder Katastrophenszenario, dass wenn sowas eben sich wiederholt oder vielleicht noch mehr wird, also höhere Temperaturen, längere Zeiten, dass wir da eben ähnlich wie beim Hochwasser oder bei solchen Situationen eben Krisenstäbe brauchen. Und das kann man nicht über Nacht machen. Dafür braucht man mindestens einen Vorlauf von 12 Monaten. Und es gibt erste Kreise, also zum Beispiel Ludwigsburg, die sowas gemacht haben, Karlsruhe, auch in Stuttgart. Aber sowas muss man gut vorbereiten. Und im Moment wird das leider vom Innenministerium hier im Land noch abgeblockt, dass wir diesen Schritt gehen. Aber was soll's? Also wir haben in der Junizeit ungefähr sind mehr als 5000 Menschen gestorben. Und für mich als Mediziner ist jeder Mensch, der an Hitze stirbt, einer zu viel. Und wir müssen an dieses Thema ran. Und sonst werden die Rettungsdienste überfordert. Die Notaufnahmen schaffen das nicht mehr halt. Und wir müssen da anders planerisch vorgehen. Und da wird leider im Moment noch eben vom Innenministerium geblockt.
Pflegeheime haben Sie angesprochen. Ich habe ein Beispiel aus Mannheim, was in den letzten Tagen aufploppte. Da erheben Angehörige Vorwürfe, weil es in einem Seniorenheim auch schon mal eine Raumtemperatur von 36 Grad eben hatte und sich Außenrollos gar nicht mehr bewegen lassen. Das zeigt ja dann, wie wenig wir dann vorbereitet sind. Was kann man diesen Menschen für einen Tipp geben?
Ja gut, manchmal ist guter Rat teuer. Also wir wissen seit 2003, das war so das Jahr, wo ich nach Stuttgart gekommen bin, halt, was da auf uns zukommt halt. Und jeder, der sagt, das ist zum ersten Mal dieser Form aufgetreten ist, dann muss man einfach sagen, das ist inakzeptabel. 2003 in der Ferienzeit war es so, dass wir 4 Wochen eben hohe Temperaturen hatten. Und Baden-Württemberg ist immer davon betroffen halt. Wir sind ja nicht in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern, sondern Baden-Württemberg ist das Bundesland, das jedes Mal sozusagen mit von der Partie ist. Also wir müssen an dieses Thema ran. Meine persönliche Meinung ist, wenn man in einer Pflegeeinrichtung lebt und das ist nicht besser gelöst, dann sollte man auch über solche Sachen wie Mietminderung und so weiter nachdenken. Ja, das ist ja unerträglich. Und für die Menschen, die dort leben, ist es auch gesundheitsschädlich. Und im schlimmsten Fall, das diskutieren wir hier im Moment in Stuttgart, über solche Fragen, ob man eben auch evakuieren kann und evakuieren sollte. Also zum Beispiel, dass wir alle Hotels hier anschreiben, die über klimatisierte Räume verfügen, ob die in solchen Zeiten eben sozusagen solche Quartiere zur Verfügung stellen. Wir überlegen, dass zum Beispiel in den großen Sportstadien, wo die VIP-Bereiche eben klimatisiert sind, ob man diese Räume nutzen kann. Wir überlegen, wie man Museen und Kirchen besser zugänglich machen kann und um eben dann zum Beispiel Kultur und gekühlte Räume auch besser zusammenzubringen. Und die Pflegeeinrichtungen müssen an dieses Thema ran, die Krankenhäuser müssen an dieses Thema ran. Wir müssen in den nächsten 2 bis 3 Jahren Wege finden, dass alle diese Räume quasi halt zumindest auf Temperaturen unter 30 Grad gekühlt werden müssen.
Das hat ja auch schon was, was mir aufgefallen ist, mit der Zuständigkeit zu tun. Ich habe in den vergangenen Wochen dann halt Bundesumweltminister Carsten Schneider gehört, der einen nationalen Hitzeaktionsplan in Aussicht gestellt hat, aber auch gleich sozusagen an Länder und Kommunen verwiesen hat. Wer soll es denn dann übernehmen? Das ist ja dann wahrscheinlich schon eine große Frage.
Also Hitze ist zumindest ein Bundeslandthema halt, ja. Also wir hören aus den Diskussionen, dass manche Bundesländer sagen, ah, bei uns ist das nicht so schlimm, aber wie gesagt, der Südwesten ist immer davon betroffen. Und wie gesagt, das Umweltministerium, das Sozial- und Gesundheitsministerium sind auf jeden Fall bei dem Thema mit dem Landesgesundheitsamt aktiv dabei, aber die Blockade, dass wir eben sagen, das ist eine Krisensituation und potenziell auch eine Katastrophensituation, wo wir einen Massenanfall eben von schwer kranken Menschen dann eben in den Notaufnahmen haben. Das kann nicht sein, das muss eben anders werden. Stellen Sie sich einfach nur mal einen Moment vor, dass sonst vor einer Notaufnahme 10 Krankenwagen stehen und jemand im 10. Krankenwagen einen Schlaganfall hat, der nicht weiterkommt, weil das Ganze eben sozusagen verstopft ist. Im Juni waren wir kurz davor, dass solche Situationen entstanden sind. Wir haben eine sogenannte zum ersten Mal eine außergewöhnliche Gefahrenlage hier in Stuttgart ausgerufen. Und das hätte nicht viel gefehlt. Wir hatten das Glück, dass es keine Ferienzeit war. Aber wenn das in den Ferienzeiten aufgetreten wäre, wären wir möglicherweise in eine absolut prekäre Situation abgerutscht.
Diese Woche beginnen die langen Sommerschulferien hier bei uns in Baden-Württemberg. Zum Thema Hitze ist weiter der Mediziner Clemens Becker zu Gast in SWR 1 Leute. Fängt der richtige Umgang mit extremen, warmen Sommertagen eigentlich schon im Kopf an, habe ich mich gefragt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit Hitze manchmal im Urlaub besser klarkomme als im Alltag, weil ich vielleicht auch ein bisschen weniger Stress habe.
Gut, das ist die eine Seite, aber wenn man mit Psychologen und Psychiatern spricht, ist es ganz klar so, dass eben Hitze schon für viele Menschen auch Stress bedeutet. Also wir wissen, dass zum Beispiel die Suizidraten bei Extremhitze ansteigen, dass mehr Leute eben eine Schizophrenie-Episode eben entwickeln, dass die Leute deutlich aggressiver werden unter bestimmten Voraussetzungen. Also der berühmte kühle Kopf ist nicht nur metaphorisch, sondern denke ich auch wörtlich zu nehmen. Also dieses Thema halt, dass die Leute leichter reizbar werden und diese Dinge, das sollte man ein Stück weit auch einkalkulieren und eben versuchen, mit der nötigen Gelassenheit darauf einzugehen. Und ja, also ich hoffe, dass niemand im Stau jetzt die nächsten Tage stehen wird, aber auch solche Sachen sind natürlich ein Stück weit antizipatorisch, also vorausschauend eben mitzubedenken und dass man versucht, so die eigene innere Haltung da auch ein Stück weit schon mitzunehmen und sich nicht stressen zu lassen.
Ja, Stau bei großer Hitze, da wird man wirklich gefordert, da haben Sie vollkommen recht. Wenn wir jetzt auf die Ferien schauen, wir hatten es eben schon, das ist ja auch egal, ob ich die zu Hause verbringe oder sonst wo in der Welt, wir hatten es von älteren Menschen schon, was ist mit Kindern und deren Eltern und Großeltern zum Thema Hitze noch mit an die Hand zu geben?
Also wer sicherlich gefährdet ist, und wir haben das ja jetzt auch im Juni leider erlebt, sind Kinder zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr, die insgesamt einen etwas anderen Wasserhaushalt auch haben und dann auch deutlich vulnerabler nochmal sind. In der Regel ist es so, dass Kinder so ab dem vierten, fünften Lebensjahr da deutlich stabiler aufgestellt sind. Aber zum Beispiel eben das Zurücklassen eines Kleinkindes, wenn man schnell in den Supermarkt will, ist absolut gefährlich. Allein in Frankreich in dieser Zeit sind mehr als 4 oder 5 Kinder eben an einem Hitzeschlag verstorben. Das ist ja das Schlimmste, was einem überhaupt vorstellbar passieren kann halt. Also wir haben einige 100.000 Kinder in Baden-Württemberg in dieser Altersgruppe und da sollte man natürlich besonders sorgsam und umsichtig eben damit umgehen. Also gerade nicht nur ältere Menschen, aber gerade sehr kleine Kinder. Kleinkinder sind besonders schutzbedürftig in der Zeit.
Gibt es da andere Anzeichen als bei uns Erwachsenen dann?
Dann grundsätzlich nicht, aber bei Kleinkindern ist es natürlich so, dass die nicht kommunizieren können und wir dann eben natürlich aufgefordert sind, eben besonders sorgfältig damit umzugehen.
Der Klassiker im Urlaub ist ja auch, ob ich im Freibad bin oder irgendwo am See oder am Meer, direkt ins Wasser schießen gegen die Hitze oder zwingend vorher nochmal abduschen.
Das sind zwei Sachen. Naja, man muss das nicht machen. Also wenn man gut trainiert ist, dann ist das sicherlich eben kein großes Thema und kein großes Risiko, halt das zu tun, da vor lauter Freude dann eben reinzuspringen. Aber was mir Sorge bereitet ist, ist natürlich das Thema der Schwimmbadschließung. Also es war so, dass eben in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern viele Leute jetzt ertrunken sind. Und in der Diskussion um eben das Thema öffentliche Schwimmbäder sollten wir schon auch mitbedenken halt, dass die Kinder und Jugendlichen schwimmen lernen sollten halt, ja. Und wir nicht diesen Riesenfehler machen halt, dass wir damit eben die Möglichkeit des Schwimmerlernens eben sozusagen leichtfertig aus der Hand geben. Das wird sich irgendwann furchtbar rächen halt, ja. Also in Frankreich sind fast 100 Menschen ertrunken, die nicht richtig schwimmen konnten. Und das war nicht, weil die einen Hitzeschlag gekriegt haben und einen Herzstillstand, sondern weil die meisten eben nicht richtig schwimmen konnten. Oder wir hatten solche Fälle ja in Hamburg und so weiter eben auch erlebt halt. Also das Thema Schwimmen, Lernen in dieser Zeit eben ist enorm wichtig und das sollten wir nicht vergessen als Gesellschaft.
Wir handhaben es bei uns zu Hause an heißen Tagen eigentlich so, dass nicht wirklich gekocht wird, sondern es maximal einen Salat gibt oder Brote, damit auch gar nicht erst der Herd angeschmissen wird, damit es nicht noch zusätzlich warm wird. Was sollte ich ernährungstechnisch im Hochsommer beachten? Sie hatten eben schon wasserreiche Dinge genannt wie Melone und Gurke. Was geht noch so auf meinen Speiseplan?
Ja, vielleicht mal ein Schrittchen zurück. Also wichtig ist, dass man schon weiter essen sollte halt, ja. Also das, was eben an Wasser über die Nahrung zugeführt wird, soll man nicht unterschätzen. Und wenn die Leute jetzt wenig oder gar nichts mehr essen würden, dann kann das gerade bei älteren Menschen wirklich zu großen Problemen führen. Also das eine ist, wie gesagt, dieses Oxidationswasser. Das ist ungefähr so 250 bis 300 Milliliter, was durch die Verstoffwechselung von Kohlenhydrate entsteht. Das ist auch wichtig für den Körper. Und ich würde auf keinen Fall eben empfehlen, dass man dann fastet oder in irgendeiner Form dann gar nichts mehr eben zu sich nimmt. Extrem, so wie Sie das machen, hört sich das sehr gut an. Ich denke, alle Gemüsesachen, Obst und solche Dinge sind natürlich sehr, sehr gut. Und ich sag mal, richtig schwere Sachen halt, also Grillsachen und solche Sachen, das sollte man vielleicht mal machen, aber das sollte eben sozusagen nicht der Regelfall sein. Also eine gute vegetarische, obstreiche Ernährung wäre zum Beispiel eben für 5, 6, 7 Tage eben mal wirklich ideal, um das eben mit zu begleiten und zu unterstützen.
Sie haben auch schon mehrmals angesprochen, 1,5 bis 2 Liter trinken am Tag, wenn es vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verordnet wurde. Was sollte es denn dann sein? Weil es gibt hier auch die Frage, wir gehen gleich noch näher auf Fragen ein. Jens aus Jagsthausen hat gefragt, bei Hitze eher kaltes oder warmes? Da gibt es auch mal verschiedene Philosophien, hat man das Gefühl.
Na gut, grundsätzlich, also wenn der Körper sich aufheizt, sind kalte Getränke gut. Also das machen wir auch in der Notaufnahme, dass dann die Menschen äußerlich oder innerlich eben gekühlt werden und manchmal sogar gekühlte Infusionen dann eben gegeben werden. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dann eben gekühlte Dinge. Aber wenn jemand gerne eben zum Beispiel einen Kräutertee trinken möchte halt oder einen Kaffee, dann ist das auch nicht verboten. Also die Grundregel ist, würde man sagen, eben so ungefähr 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und jemand, der eben 70 Kilo wiegt, braucht mehr Wasser als jemand, der eben zum Beispiel 50 Kilo wiegt. Und wie gesagt, Kaffee und Tee sind nicht verboten, aber man sollte das nicht im Übermaß machen. Was sicherlich ein Thema ist, ist Alkohol in größeren Mengen. Also wenn jemand ein Glas Wein trinkt oder ein Schorle, dann ist das okay oder auch eine Flasche Bier. Aber wenn man viel Alkohol zu sich trinkt, dann kommt es zur, wir sagen Vasodilatation, also dass die Blutgefäße weitgestellt werden, der Blutdruck kann dann weiter abfallen. Insofern ist das auf jeden Fall zu vermeiden, dass man dann in irgendeiner Form irgendwelche Alkoholexzesse eben an solchen Tagen dann eben auch machen sollte. Und der zusätzliche Flüssigkeitsbedarf, der orientiert sich eben zum einen an den Außentemperaturen, aber auch wie viel man körperlich gemacht hat. Also als junger Mensch bin ich mit meinem Bruder mal durch die Sahara gefahren. Und das war dann schon so, dass wir am Tag dann 6 oder 7 Liter dann zu uns mitnehmen mussten, um den Flüssigkeitsverlust eben dann auszugleichen. Und das hängt eben davon ab, wie heiß ist die Wohnung, wo lebt man, musste man an dem Tag möglicherweise körperlich schwer arbeiten. Und dann kann es schon sein, dass man eben auch mal 3, 4 Liter oder vielleicht sogar noch mehr zu sich nehmen muss. Ein großes Thema ist, dass man eben nicht nur Wasser, also Leitungswasser trinken sollte, weil da eben keine Elektrolyte enthalten sind, sondern das ist was, wo man dann gegeben falls das ausgleichen muss, sei es durch die Ernährung oder dass man eben nicht nur Tee oder nicht nur Leitungswasser trinkt, sondern dann eben darauf achtet, Mineralwasser und solche Sachen dann eben auch zu sich zu nehmen.
Da kommen wir ja schon fast zur Kontrolle der Hausapotheke, dass man vielleicht für solche Tage nochmal drauf schaut, was habe ich alles zu Hause, was würden Sie denn da raten? Da gibt es ja dann halt auch Elektrolyte, eine gewisse Nahrungsergänzung, die ich mir da reinpacken kann.
Ja, Nahrungsergänzungsmittel, das würde ich im Moment nicht so sehen, aber also ein Thema ist, dass man gegebenenfalls das Essen etwas salziger eben dann, weil eben beim Schwitzen sehr viel Kochsalz und solche Dinge eben auch verloren gehen, das würde sicherlich, also dass man gut würzt, wenn man isst, das ist auf jeden Fall was, was eben anzustreben ist. Und bei der Apotheke, jenseits der Dinge, die wir vorhin angesprochen haben, dass man weiß, welche Medikamente potenziell eben bei Hitze eben angepasst werden müssen, ist es natürlich sinnvoll, dass man die üblichen Dinge, also zum Beispiel eben auch mal ein Schmerzmittel oder solche anderen Sachen dann eben auch zu Hause hat. Für sehr alte Menschen sollte man überlegen, ob man eventuell zum Beispiel halt von einem Supermarkt sich das Essen oder die Getränke auch liefern lassen kann, wenn vielleicht die Kinder gerade in Urlaub sind. Und dass, wenn man davon ausgeht, bei einer Hitzeglocke, das kann jetzt zum Beispiel 1 oder 2 Wochen andauern, dass man guckt, ob man in der Nachbarschaft eben entsprechend Hilfe und Unterstützung hat oder wer einem dann, wenn man vielleicht im 3. Stock wohnt, keinen Aufzug hat, wer einem dann wirklich zur Seite stehen kann. Also dieses Thema Ehrenamt und nachbarschaftliche Hilfe, wäre mir sehr wichtiger. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, am liebsten im Frühling ein Straßenfest organisieren, dass man alle Nachbarn nochmal wieder kennenlernt und wie es denen auch geht und dann einfach weiß, wenn es im Sommer halt möglicherweise 35 Grad oder mehr hat, wem man dann auch zur Seite steht. Das fände ich toll.
Schlussrunde in SWR 1 Leute mit dem Mediziner Clemens Becker zum Thema Hitze. Und ich weiß, dass Ihnen der Arbeitsschutz auch sehr am Herzen liegt. Und da in Sachen Hitze läuft auch nicht alles richtig rund.
Das ist tatsächlich ein Thema, was jetzt in diesem Jahr wirklich nochmal ganz anders in das öffentliche Bewusstsein gerückt wurde. Also ich mache mal ein Beispiel, was jedem unmittelbar einleuchtet. Wenn die Feuerwehrleute bei großer Hitze ausrücken, dann haben die in den Anzügen Temperaturen von über 60 Grad halt, ja. Und dann kann man sich vorstellen, was für eine körperliche Belastung das auch ist. Aber das ist natürlich ein Beruf, der muss ausgeübt werden. Oder es gibt die Müllabfuhr. Man will ja auch nicht den Müll 2 Wochen da rumstehen haben. Also da ist es aber anders. Da kann man sagen, zum Beispiel, das wurde auch in Stuttgart gemacht, dass die Müllabfuhr 2 Stunden früher anfängt. Dann ist das vielleicht für uns eine kurze Lärmbelastung als Menschen. Aber jeder wird sagen, das macht Sinn, weil wir hatten einzelne Leute in der Müllabfuhr, die tatsächlich bei einem Hitzeschlag verstorben sind. Also das muss man ganz klar sagen, dass solche Berufe potenziell eben sehr gefährdet auch sind. Also das sind die Dinge, die wir unbedingt brauchen. Oder es gibt viele Menschen, die in der Pflege arbeiten oder auch in anderen Berufszweigen, wo eben die Werkstätten vielleicht nicht richtig gekühlt sind. Und da muss man andere Wege finden, also zum Beispiel über Pausenzeiten eben zu arbeiten. Oder es gibt bestimmte Bereiche, wo man eben mit Kühlwesten arbeiten kann. Also aus dem Hochleistungssport haben wir inzwischen sehr, sehr effektive Methoden, wie man den Körper auch kühlen kann. Und dann muss man überlegen, was muss gemacht werden, was sollte gemacht werden, aber kann man vielleicht auch schieben. Also zum Beispiel die Leute, die auf dem Bau arbeiten, das ist eine Aufgabe der Berufsgenossenschaften, dass man dann sagt, eben, dass ein Dachdecker eben vielleicht bei 40 Grad eben ab 11 Uhr nicht mehr oben auf dem Dach sein darf. Auch da hatten wir schon tödliche Unfälle halt, ja. Und das ist eben wichtig, dass das ernst genommen wird und dass das nicht dem Zufall überlassen bleibt, halt wie diese Menschen geschützt und unterstützt werden.
Wir schauen mal so ein bisschen auf die Reaktion der SWR1-Hörerschaft. Thema Medikamente bei Hitze ist auf jeden Fall eines, was aufploppt. Wir geben einfach so ausführlich die Antwort, wie sie nötig ist. Hans-Joachim Schmidt aus Bühl fragt, wir sind gerade mit dem Wohnmobil unterwegs, da kann es sehr heiß werden. Ist es sinnvoll, Medikamente im Kühlschrank zu lagern?
Auf jeden Fall. Also viele Medikamente sind so bis 25 Grad Raumtemperatur getestet. Also wenn Sie in den Urlaub fahren, ist es auf jeden Fall das Beste, wenn Sie es so machen halt, ja.
Dann habe ich hier 2, die ich zusammenpacken möchte. Moni hat geschrieben, höre gerade aufmerksam zu. Was soll ich als chronisch Kranke mit dauerhafter Prednisolon-Einnahme beachten? Das geht, also sie meint, kann Hitze dann sozusagen Cortisonstress verstärken? Und Ingrid Metzler meint, mein Enkel benötigt aufgrund einer Hypophyseninsuffizienz Cortisol. Muss man da bei Hitze auch etwas beachten?
Auf jeden Fall, das sind Medikamente, wo zum Beispiel bei Hitze sogar der Bedarf an den Medikamenten steigen kann. Und das ist was man dann in dem Fall mit dem Kinderendokrinologen oder mit dem zuständigen Arzt auf jeden Fall besprechen sollte, ob sie die Dosis dann anpassen müssen. Und das könnten mal Beispiele sein, wo sie so eventuell sogar die Dosis erhöhen müssen.
Und Sie hatten eine Liste genannt, in der man nachschauen kann, wie es mit den Medikamenten ausschaut. Heidi Beiß aus Rastatt fragt, habe leider den Namen der Liste von Medikamentenwechselwirkungen bei Hitze aus Köln nicht verstanden.
Die Liste heißt Calor-Liste, also wie das spanische Wort für Wärme, Calor. Und es gibt eine sehr gute Webseite, die heißt dosing.de, die von Professor Hafeli, meinem Kollegen aus Heidelberg, entwickelt wurde. Also da darf man auch als Laie drauf gucken halt. Es geht ja darum, nur dass sie mal gucken halt, ist da irgendwas Kritisches dabei, um es dann bei ihrem Arzt oder ihrer Ärztin anzusprechen.
Evelyn Fischer fragt, warum werden in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen keine Klimaanlagen eingebaut? Kann man so pauschal wahrscheinlich auch nicht sagen.
Na gut, das wird sich die nächsten 5 Jahre ändern. Das ist tatsächlich in der Diskussion anders geworden. Vor 2 Jahren wurde das eher verteufelt oder sehr kritisch diskutiert. Und ich denke, dieses Jahr ist praktisch jedem klar geworden, wir müssen da dran. Aber leider ist es eben so, dass es mit enormen finanziellen Aufwendungen verbunden. Also wir gehen für Deutschland von 2-stelligen Milliardenbeträgen aus. Und es geht ja jetzt darum, eben, dass eine Liste entwickelt wird. Bei wem sollte das als erstes passieren? Wer ist als zweites und drittes dran halt? Und da muss die Arbeit unbedingt jetzt beginnen. Eine solche abgestufte Liste der Prioritäten gibt es noch nicht. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgefragt und das muss unbedingt aufgegriffen werden. In den Krankenhäusern ist es so, dass die Intensivstationen und Operationssäle eben entsprechend gekühlt werden. Aber das ist unerträglich und es ist auch gefährlich. Ich gebe Ihnen da hundertprozentig recht. Das betrifft natürlich auch Kindergärten. Wir müssen überall gucken, wie man Gebäude eben nicht nur erwärmen, sondern auch kühlen können. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die angegangen werden muss.
Und während Sie von den Menschen auf der Baustelle gesprochen haben, hat sich Thomas noch gemeldet mit einem Hitze-Lifehack. Ein feuchtes Tuch oder ein Mehrzwecktuch ums Handgelenk bringt schon sehr viel für den Blutkreislauf. Können Sie bestätigen?
Gut, es ist auf jeden Fall eine kleine Unterstützung halt, aber wie gesagt, halt die Belastungen sind so groß für den Körper, dass man es nicht unterschätzen darf. Die Feuerwehrleute, die müssen nach einer Viertelstunde sozusagen, wenn es brennt, eben dann rausgehen. Und um das auch nochmal zu sagen, was da fehlt, ist ein gekühlter Raum. Also es müssen zum Beispiel dann eben von der Feuerwehr solche Dinge angeschafft werden, wie eben ein Bus, der komplett runtergekühlt werden kann, dass die dann in ihren Erholungsphasen vor dem nächsten Einsatz sich runterkühlen können. Das gibt's noch nicht. Das muss unbedingt gemacht werden.
Clemens Becker vom Uniklinikum Heidelberg. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Ich glaube, Fragen hätten wir noch eine Menge mehr gehabt. Danke bis hierhin. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass Sie mich da hatten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.